Der Predigttext steht im Jesaja Kapitel 26. Und wir wollen zuerst auf dieses Kapitel hören. Jesaja 26. An jenem Tag wird dieses Lied im Land Juda gesungen werden. Was ist das jetzt für ein Tag? Nur damit wir schon mal gleich wissen, wo wir sind. Im Kapitel vorher wird der Himmel beschrieben, wie wir wirklich bei Gott sind. Ja, wenn wir vollständig gerettet werden. An jenem Tag wird dann ein Lied erschallen. Wir haben eine feste Stadt. Errettung setzt er als Mauern und als Schutzwehr. Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk einzieht, das Treue bewahrt. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Vertraut auf den Herrn alle Zeit, denn ja, der Herr ist ein Fels der Ewigkeiten. Denn er hat erniedrigt die Bewohner der Höhe, die hochragende Stadt. Er hat sie niedergeworfen, er hat sie zu Boden gestürzt, er hat sie herabgestoßen bis in den Staub. Dass sie der Fuß zertrete, die Füße der Elenden, die Tritte der Armen. Der Pfad des Gerechten ist gerade. Geradeaus bahnst du den Weg des Gerechten. Auch auf dem Weg deiner Gerichte, Herr, harren wir auf dich. Auf deinen Namen und dein Gedenken war das Verlangen der Seele gerichtet. Meine Seele verlangte nach dir in der Nacht, ja, mein Geist in mir suchte dich. Denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wird dem Gottlosen Gnade erwiesen, so lernt er nicht Gerechtigkeit. In dem Land, wo Ordnung herrscht, handelt er verkehrt und sieht nicht die Majestät des Herrn. Herr, deine Hand ist erhoben. Sie wollen es nicht sehen. Sie werden es aber sehen und sich schämen müssen. Der Eifer für das Volk, das Zornesfeuer für deine Feinde, wird deine Feinde verzehren. Uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen. Denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. O Herr, unser Gott, andere Herren als du herrschten über uns, aber künftig gedenken wir allein an dich, an deinen Namen. Tote werden nicht wieder lebendig, Schatten stehen nicht wieder auf, darum hast du sie heimgesucht und ausgerottet und jede Erinnerung an sie ausgetilgt. Du hast, o Herr, zum Volk hinzugetan, du hast das Volk vermehrt, du hast dich herrlich erwiesen, du hast alle Grenzen des Landes erweitert. Herr, in der Drangsal suchten sie dich. Sie flehten leise in der Bedrängnis, als deine Züchtigung sie traf. Wie eine Schwangere, die dem Gebären nahe ist, sich windet und vor Schmerzen schreit in ihren Wehen, so waren auch wir, Herr, vor deinem Angesicht. Wir waren schwanger, wandten uns in Schmerzen und gebaren gleichsam Wind. Wir konnten dem Land nicht Rettung verschaffen und es wurden keine Erdenbewohner geboren. Aber deine Toten werden leben, auch mein Leichnam. Sie werden auferstehen. Wacht auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubes, denn dein Tau ist ein Morgentau und die Erde wird die Toten wieder hergeben. So geh nun, mein Volk, in deine Kammern. Und schließe die Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergegangen ist. Denn siehe, der Herr wird von seinem Ort ausgehen, um die Bosheit der Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen. Und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren und die auf ihr Erschlagenen nicht länger verbergen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir befinden uns in einem weiteren, größeren Abschnitt im Propheten Jesaja. Im Abschnitt davor, Kapitel 13 bis 23, da ging es um die Gerichtsworte über die Nationen. Ja, wir haben gesehen, Volk für Volk, Nation für Nation wird quasi rangezoomt. Was hat Gott mit diesem Volk vor? Wir haben auch gesehen, wie viele dieser Gerichtsworte auf uns heute irgendwie zutreffen, wie wir das heute auch sehen. Und jetzt kommt sozusagen ein Weitwinkel, jetzt kommt die ganze Erde in den Blick und in den Kapiteln 24 bis 27 geht es um das Weltgericht. Gott wird die ganze Welt richten. Aber er wird auch retten. Die Botschaft der Kapitel 24 bis 27 ist sozusagen, Gott wird triumphieren im Gericht, aber auch durch Gnade, denn er wird gerade durch die Gerichte hindurch Menschen aus allen Völkern retten. Im Kapitel 25, vorher wird ein Festmahl beschrieben, was Gott selber seinem Volk geben wird. Das ist ein Bild für den Himmel. Und dann werden diese himmlischen Zustände beschrieben. Wie herrlich wird es sein? Aber die Frage ist, wie wird der Weg aussehen bis dahin? Wir werden einmal dort sein, wir werden dann jubeln, aber was ist bis dahin? Was ist jetzt? Wie sieht es heute mit uns aus? Und das ist das Thema dieses Kapitel 26, das ist das Thema, wie können wir als Gerettete in einer Welt unter dem Gericht leben? Also Kapitel 26 steht zwischen dem, der Himmel wird kommen, Kapitel 25, und alles wird erneuert werden, Kapitel 27. Und wie können wir jetzt in dieser Zwischenzeit leben? Wir sollen drei Dinge vor Augen haben. Gott möchte, dass wir drei Dinge vor Augen haben. Erstens, wir können in dieser Zeit jubeln, mitten in den Gerichten, denn wir haben schon Frieden mit Gott. Das ist dieser erste Punkt. Schon gerettet. Aber wir werden in dieser Zeit auch Leid und Not erleben. Wir werden unsere Schwachheit umso mehr erfahren, damit wir lernen, auf Gott zu vertrauen. Das ist dieses, wir sind noch angefochten. Und dann ein drittes, Gott wird uns bewahren durch die Gerichte hindurch und selbst durch den Tod hindurch, ewig bewahrt. Also lass uns mit den ersten sechs Versen anfangen. Die ersten sechs Verse bilden ein Lied, das ist ein Loblied mit dem Thema schon gerettet. Und da werden zwei Städte beschrieben. Die werden überhaupt in diesem Abschnitt, Kapitel 24 bis 27, beschrieben, zwei Städte. Wir haben da diese hochragende Stadt, hier im Vers 5 wird sie die hochragende Stadt genannt. Das ist sozusagen die Stadt der stolzen Menschen. Das ist die Stadt, die symbolisch für diese Weltreiche, für diese stolzen, bösen Weltreiche steht. Und es wird deutlich, Gott wird diese Stadt besiegen, er wird sie in den Staub stoßen. Gott wird eines Tages die stolze Menschheit ganz und gar richten. Und dann haben wir die feste Stadt, die wird im ersten Vers erwähnt, ja, Vers 1b, ja, im zweiten Teil da. Die feste Stadt, das ist die Stadt Gottes. Wir könnten sagen, das ist das himmlische Jerusalem. Das ist das Volk Gottes und Gott wohnt in der Mitte seines Volkes. Also sind beides jetzt keine echten Städte oder so, ne, sondern das sind Bilder für Menschen. Die stolzen Menschen und die Menschen, die mit Gott leben. Und das Besondere jetzt bei dieser Stadt sind die Stadtmauern. Ne, Vers 1. Die Stadtmauern, die sind nicht aus Stein und Eisen. Denn es ist klar, wie soll uns Stein und Eisen, wie soll uns irgendwas in dieser Welt schützen vor bösen Mächten, die auf unser Herz wirken. Ja, in Osnabrück hatte ja auch eine Stadtmauer, die wurde gepflegt. Jahrhundertelang hat Osnabrück die Stadtmauer gepflegt. Das war der Schutzwall gegen alle bösen Mächte von außen. Aber als die Kanonen erfunden wurden, haben sie die Stadtmauer Stück für Stück verkauft und wurden Häuser draus gebaut. Das nützt nichts, so eine Stadtmauer, wenn da Kräfte kommen, die einfach drüber fliegen können. Ja? Wir brauchen eine andere Schutzmauer als Schutz. Jetzt könnte man denken, ja, vielleicht könnte das ja unsere Leistung sein, unsere guten Werke, die hohe Moral, die wir haben, oder vielleicht unsere Glaubenskraft, aber das ist auch nicht die Stadtmauer. Sondern was steht hier? Ich finde diesen Vers so genial. Wir haben eine feste Stadt, Errettung setzt er als Mauern und als Schutzwehr. Unsere Stadtmauer ist Errettung. Und diese Errettung, von der hier die Rede ist, die hat uns Christus schon gebracht. Also das ist nicht erst so, dass wir dann mal, wenn wir bei Gott sind, wenn wir im Himmel sind, dass dann nichts mehr an uns rankommt, sondern diese Errettung, die uns wirklich schützt vor allen bösen Mächten, die hat Christus schon gebracht durch seinen Tod am Kreuz, weil er dort am Kreuz diese bösen Mächte schon besiegt hat. Ja, den Teufel, den Tod, aber eben auch die Sünde. Wir sündigen noch, aber die Sünde kann uns nicht mehr so versklaven. Und darum stehen die Tore offen dieser Stadt, wie es hier beschrieben wird. Ja, öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk einzieht, das treu bewahrt. Die Tore dieser Stadt, die stehen offen, die stehen jetzt schon offen für alle, die an Gott glauben. Wer ist das? Die an Jesus glauben. Ich habe heute Römer 5 lesen lassen. Da wird es so beschrieben. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, ja, wer darf in dieses Tor? Ein gerechtes Volk zieht ein, sagt Jesaja. Und Paulus erklärt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, aus Glauben an Christus kriegen wir seine Gerechtigkeit zugeschrieben. So haben wir Frieden mit Gott. Und Jesaja erwähnt diesen Frieden, ja, diese Stadt, in der wir Frieden haben, Vers 3. Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade. Wir haben Zugang zu dieser herrlichen Stadt, in der wir stehen und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und dann Vers 10, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Jesaja schreibt es in Vers 3 so, einen festen Herzen bewahrst du den Frieden. Den Frieden, weil es auf dich vertraut. Also Gott wird uns in Ewigkeit retten, weil wir diesen Frieden in Christus schon haben. Er hat diesen Frieden schon geschaffen. Deshalb können wir dieses Loblied hier jetzt schon singen. Hier steht zwar, an jenem Tag werden sie das singen, wir werden es singen, aber Jesaja gibt uns nicht umsonst jetzt schon diese Loblieder. Wir sollen sie jetzt schon singen. Kennt ihr dieses Lied von Theo Lehmann, Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels, das ist hier Vers 4. Das war die Jahreslosung damals, 1984. Vertraut auf den Herrn alle Zeit, denn ja, der Herr ist ein Fels der Ewigkeiten. Aber dennoch gibt es Zeiten, da bleibt selbst Christen dieses Loblied im Halse stecken. Also selbst Christen kann so schweres Leid treffen, so krasse Anfechtungen kommen, so große Zweifel kommen, was auch immer. Wir sehen das in unseren Gemeinden, dass viele von unseren Geschwistern oder einige von unseren Geschwistern sehr, sehr stark gerade angefochten sind, dass man nicht mehr die Gnade Gottes vor Augen sieht und vor lauter Lobliedern gar nicht mehr weiß, welches man zuerst singen soll. Sondern man sieht nur noch seine Hilflosigkeit. Und das bringt uns zu diesem zweiten Teil aus Jesaja 26, diese Verse 7 bis 18, noch angefochten. Und da sehen wir einfach, wenn wir jetzt diese Verse uns anschauen, Gott will uns nicht Honig in den Mund schmieren. So uns die schöne neue Welt vor Augen malen und das ist doch jetzt alles super dufte, wenn du Christ bist. Das Leid ist immer noch da. Also mag sein, dass wir in Ewigkeit gerettet sind. Aber wir befinden uns eben noch in einer von Sünde verfluchten Welt. Feinde um uns herum, Anfechtungen, die auf uns zukommen. Sünde in uns, ja, ständig dieses Böse in uns, wo wir merken, ich will es eigentlich nicht, aber ich mache es trotzdem. Und dann noch Gottes Gerichte über diese Welt, unter denen wir ja auch zu leiden haben. Wir haben es ja in diesen ganzen Kapiteln gesehen. Diese Gerichte, die Gott über die Welt gibt, wir sind ja nicht außer, wir können uns ja nicht im Wald oder nach Lateinamerika oder sonst wo zurückziehen. Wir erleben das ja mit. Also wir dürfen absolute Zuversicht und Sicherheit über unsere Rettung haben. Wir sehen diese Stadt am Horizont, dieses himmlische Jerusalem. Wir sehen diese Stadt und die Tore sind geöffnet. Und wir wissen, ist egal, wann wir ankommen, die schließen die Tore nicht zu. So wie früher, ja, irgendwann ist das Tor zu, dann musst du draußen bleiben. Die Tore bleiben offen. Du wirst dort ankommen. Aber wie komme ich dorthin? Kennt ihr das so, eine Wanderung? Du siehst so, die Kinder fragen, wie weit ist es denn noch? Und dann zeigst du, ja, dorthin, kannst du diesen Turm da auf dem Berg sehen. Dort müssen wir hin und dann brechen die Kinder quasi zusammen. Das schaffe ich nie. Ja, da steht Vers 7, der Pfad des Gerechten ist gerade. So wünschen wir uns das, oder? Da ist diese herrliche Stadt und da geht dieser sanfte Pfad gerade dorthin. So wünschen wir unser Leben. So soll der Tag soll einfach gut laufen. Ja? Erfolgreich, entspannt, flüssig. Wir lieben solche Tage. Wir haben uns einiges vorgenommen und dann läuft das. Wir lieben die Zeiten, wo wir keine großen Belastungen haben, wo nicht so die ganz großen Probleme immer sozusagen die Stimmung vermiesen, sondern wo es einfach mal läuft, oder? Das wünsche ich. Bitte, Herr, ab morgen soll es die Woche wieder so weitergehen. Der Weg, der Pfad des Gerechten ist gerade. Aber meistens sind unsere Pfade eben nicht so. Sie sind holprig, die gehen durch Täler. Manchmal sieht man gar keinen Weg. Es ist wieder der Weg, dieser Wanderweg, den wir mit der Jugend vor vielen Jahren mal in Schweden gegangen sind, der Bohuslän, ein wunderschöner Wanderweg, aber ab und zu setzt der aus. Ja? Also wunderschön geführt, ja. Und dann hört keine Zeichen mehr, nichts mehr, Unterholz. Und dann siehst du, ja, auf der Karte weiß ich, es gibt einen Weg. Irgendwann werde ich den auch wieder breit und schön vor mir sehen. Aber jetzt muss ich irgendwie durch dieses Dickicht durch, ich habe keine Ahnung wie. Das ist unser Leben ganz oft. Am Morgen weißt du, ja, irgendwann kommt der Abend. Ich liege jetzt hier im Bett und irgendwann werde ich mich heute Abend wieder auf dieses Bett fallen lassen. Aber das, was heute vor mir liegt, ich habe gar keinen Bock aufzustehen. Ich will am liebsten liegen bleiben. Ich weiß nicht, wie ich durch diesen Tag komme. Vielleicht bist du so krank, und wir wissen, einige Geschwister von uns sind so krank, dass sie daran sterben werden. Und du sagst dir dann, ich bin getrost in Gott. Ich weiß, wohin ich komme. Ich komme in diese Stadt. Ich kann sterben. Ich bin bereit zum Sterben. Aber ich bin nicht bereit für diesen schmerzhaften, leidensvollen Weg dorthin. Wie soll ich den Weg dahin schaffen? Wozu muss ich diesen Weg gehen? Der Weg des Gerechten ist gerade. Geradeaus bahnst du den Weg des Gerechten. Gott sagt, vertraue mir, ich bahne deinen Weg. Also aus unserer Sicht mag der Weg holprig sein, durch Täler gehen, gar nicht mehr zu sehen sein. Gott sagt, in meiner Sicht ist dein Weg gerade. Alle Dinge, die dir passieren, müssen dir zum Besten dienen. Alles. Was wir verstehen müssen ist, und was die Lektion dieses Kapitels hier 26 ist, welches Ziel hat Gott mit den Wegen, die er uns führt, auch mit dem Leid, was wir erleben? Vers 9b, da wird es erklärt. Denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wir leiden unter den Folgen der Sünde und unter den Gerichten Gottes in der Welt über die Sünde. Und dadurch erkennen wir unsere Schuld, unsere Not, unsere Ungerechtigkeit und eben dagegenüber Gottes Gerechtigkeit. Das ist ein allgemeines Prinzip, was wir eigentlich alle kennen. Das wird zwar heute nicht mehr so gerne gesehen. Ja, das Prinzip lautet, oder nicht mehr in allen Bereichen gehandhabt, das Prinzip lautet, Handlungen haben Konsequenzen und durch diese Konsequenzen lernen Menschen. Handlungen, auch Sünden, haben Konsequenzen und dadurch lernt man. Also, beim Sportfest jetzt, mein Jüngster hatte Sportfest, da gibt es keine Medaillen mehr oder so. Ne? Da gibt es keine Konsequenzen mehr. Könnte sich jemand ja diskriminiert fühlen, sieht ihm ja schlecht fühlen. Wir wollen nicht, dass sich jemand schlecht fühlt. Wir wollen auch nicht, dass sich jemand schuldig fühlt, also keine Konsequenzen mehr. Das wird heute oft so gemacht. Aber eigentlich dieses Prinzip ist uns allen klar, es wird auch in vielen Bereichen noch angewandt. Die Bibel sagt, ein Mensch erkennt erst dann seine Not, wenn er die Folgen seines Weges und eben ganz konkret die Folgen seiner Sünden zu spüren bekommt. Denn wird dem Gottlosen, Vers 10, Gnade erwiesen, so lernt er nicht Gerechtigkeit. In dem Land, wo Ordnung herrscht, handelt er verkehrt und sieht nicht die Majestät des Herrn. Also wer Kinder hat, die immer wieder Grenzen überschreiten und dann jedes Mal Strafe androht, ich zähle bis 3 oder was auch immer, ja, das Übliche. Und dann nichts macht. Und sagt, ja gut, dann lasse ich heute nochmal, ne? Wollen wir heute nochmal gnädig sein. Wie wird das Kind reagieren? Meine Eltern sind so gnädig mit mir. Ich kann wirklich dankbar sein. Ich will nie wieder was gegen ihre Gebote verstoßen. Nein, so wird es nicht reagieren. Es wird sich eine Lektion lernen fürs Leben. Ich komme auch so durch. Ich komme durch. Wir können das für unser ganzes Land nehmen, ja, wie dieser Vers, wo Ordnung herrscht, handelt er verkehrt und sieht die Majestät des Herrn nicht. Menschen leben hier in Deutschland seit Jahrzehnten in Frieden und Freiheit. Und sie denken schon lange nicht mehr darüber nach, dass das Geschenke von Gottes Gnade sind, dass das nicht selbstverständlich ist, dass das von Gott kommt, dass sie ihm dafür danken müssen. Keine Lobpreisgottesdienste werden hier gefeiert, weil wieder ein Jahr voller Frieden, wieder eine Woche, keine Bomben und so weiter und so fort. Nein. So, die Bibel macht deutlich, dass Gott gnädig ist. Schaut, was Psalm 103 sagt. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und nicht vergolten nach unseren Missetaten. Gott hebt tatsächlich dieses Prinzip, Handlungen haben Konsequenzen auf, sonst würden wir alle verloren sein. Er hebt dieses Prinzip auf. Ja, Vers 13, wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten, Psalm 103. Aber das Problem ist, dass wir unsere Sünde erkennen müssen, damit wir uns nach dieser Gnade Gottes ausstrecken, damit wir diese Gnade Gottes überhaupt erkennen, damit wir Gott fürchten, so wie es hier beschrieben ist. Und das gilt jetzt nicht nur für gläubige Menschen, sondern auch für Ungläubige. Also es geht alle Menschen an, diese Lektion. Wir schauen uns jetzt erstmal ungläubige Menschen an und dann schauen wir, wie diese Verse auf gläubige Menschen passen. Also, ungläubige, stolze Menschen, die werden durch Gottes Gerichte, so steht es hier, Erkenntnis der wahren Gerechtigkeit erlangen. Vers 11, Herr, deine Hand ist erhoben, sie wollen es nicht sehen, sie werden es sehen und sich schämen müssen. Und dann werden sie ihre Schuld erkennen und dann werden sie Gott anbeten, weil sie erkennen, du bist gerecht, ich nicht. Ja, dieses Gebet aus diesem Bußpsalm 51. Gegen dich allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was böse ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt wirst, wenn du redest, für rein befunden, wenn du richtest. Ja, Herr, ich habe immer über dich geurteilt, ich habe immer gesagt, Gott, entweder ist er nicht da oder der ist unfair oder was auch immer und die Bibel, altes Märchenbuch, aber jetzt muss ich erkennen, alles, was hier drin steht, ist richtig. Du hast immer recht gehabt. Ich demütige mich vor dir. Und dann werden sie sagen, wie es Jesaja 26, Vers 13 steht, O Herr, unser Gott, andere Herren als du herrschten über uns, aber künftig gedenken wir allein an dich, an deinen Namen. Wer sind diese Herren? Der erste Kontext hier ist natürlich, es sind diese fremden Reiche, diese fremden Herrscher, die über das Volk Israel geherrscht haben. Diese Nationen, von denen wir in den letzten Kapiteln gehört haben, aber wir haben ja gesehen, diese Nationen, Babel, Ägypten, Tyros, das sind Symbole, die stehen für gewisse Götzen, für gewisse Weltbilder, für Götzen der Welt, die uns in Gefangenschaft halten. Gott wird immer wieder Menschen von diesen Götzen befreien. Wie macht er das? Indem er diese Götzen tötet. Ja, Vers 14, da steht, er hat sie heimgesucht, er hat sie ausgerottet, sehr harte Worte. Also wir könnten sagen, er nimmt ihnen diese Götzen weg. So, was heißt das jetzt? Gott nimmt dir Dinge aus deinem Leben weg, auf die du vertraust, von denen du dir dein Leben und deine Sicherheit erhoffst, die dir lieb und teuer sind. Gott nimmt, kann dir das einfach mal wegnehmen. Wir haben das in den letzten Kapiteln gesehen. Dein Geld. Deine Gesundheit, die Beziehung, die du hast, wo du sagst, ja, da, diese Beziehung gibt mir Sicherheit im Leben. Deine Kraft, deine Leistung, die Sicherheit in deinem Land. Gott kann dir diese Dinge einfach wegnehmen. Und wenn er sie uns wegnimmt, dann tut das weh. Schon kleine Kleinigkeiten, die uns der Herr vielleicht manchmal wegnimmt, tun uns weh. Wir jammern schon bei einer Erkältung. Herr, warum gerade jetzt? Es ist immer, warum gerade jetzt? Das tut weh. Und dann merkt man aber, auf diese Dinge in der Welt, auf die ich mich bisher verlassen habe, ist gar kein Verlass. Es ist alles vergänglich. Und genau das müssen wir erkennen. Götzen sind nicht Gott. Götzen können dir kein Leben geben. Götzen sind kraftlos. Wir hatten das in der letzten Predigt bei Lukas. Es ist armselig. Ein Götze ist ein Auto, wo der Tank leer ist und du schiebst das, um irgendwie zum Einkaufen zu fahren. Weil der Kofferraum ist so groß. Es ist armselig. Sie sind vergänglich. Vers 14, Tote werden nicht wieder lebendig. Schatten stehen nicht wieder auf. Darum hast du sie heimgesucht, ausgerottet, jede Erinnerung an sie ausgetilgt. Wir sollen merken, dass wir uns nicht auf sie verlassen können. Und hier merken wir wieder, was das große Ziel Gottes ist. Gottes Gerichte in der Zeit, ich rede nicht vom letzten großen Gericht, ich rede von diesen Gerichten Gottes in der Zeit, die haben immer ein Ziel über dieses Gericht hinaus, nämlich Rettung für die Ewigkeit. Rettung für die Ewigkeit. Vers 16. Herr, in der Drangsal suchten sie dich. Sie flehten leise in der Bedrängnis, als deine Züchtigung sie traf. Ja, die Erkenntnis ist bitter. Das Streben in dieser Welt ist wie ein Haschen nach Wind. Schaut nochmal diese Verse 17 und 18, wie krass. Wie eine Schwangere, die dem Gebären nahe ist, sich windet und vor Schmerzen schreit in ihren Wehen, so waren auch wir, Herr, vor deinem Angesicht. Wir waren schwanger, wandten uns in Schmerzen und gebaren gleichsam Wind. Wir konnten dem Land nicht Rettung verschaffen und es wurden keine Erdenbewohner geboren. Israel als Nation war damals am Ende. Durch Sünde und Gericht drohte der ganzen Nation der Untergang. Sie haben es nicht geschafft, aus eigener Kraft sich Rettung zu verschaffen. Eine weitere Generation eben, die das Leben weiterführt, dafür zu sorgen. Und indem Gott den Menschen das erkennen lässt, dass er das nicht aus eigener Kraft kann, indem er zeigt, deine Götzen können dir kein Leben geben, sie führen dich nicht zum Leben, ja? Führt er, Gott, Menschen zum Leben und rettet sie für das ewige Leben. Vers 15, du hast, o Herr, zum Volk hinzugetan, du hast das Volk vermehrt, du hast dich herrlich erwiesen, du hast alle Grenzen des Landes erweitert. Ist doch krass, oder? Wir haben ja diese ganzen Gerichtsworte im Kapitel 26. Und mittendrin, das ist ganz oft so, ne? Mittendrin packt Gott jetzt den Satz und ich werde retten, ich werde die Grenzen erweitern. Immer mehr werden zu meinem Volk dazukommen. Also diese Gerichte, das ist die Botschaft, diese Gerichte bringen Erweckung. Diese heftigen Botschaften über Ägypten und Tyros, die unser Land und unsere westliche Welt betreffen, weil sie auf unsere Situation gerade so zutreffen, die brauchen uns nicht in Panik zu versetzen. Oh, mit Deutschland geht's bergab. Ach, die deutsche Wirtschaft oder was auch immer, wo wir unsere Sicherheit sehen. Wo wird das unser Land noch hinkommen oder so? Ja? Wir brauchen nicht mit in diesen Jammergesang einstimmen. Brauchen auch nicht mit in den Lobesgesang einstimmen, das wird alles immer nur besser. Ja? Brauchen wir auch nicht. Wir brauchen nicht in Panik geraten, wir müssen uns nicht daran klammern. Wir dürfen Gott dafür loben, dass er die Grenzen seines Landes erweitert, eben gerade auch durch diese Gerichte. Gott sammelt Menschen für seine Stadt. Er tötet die Götzen, aber er weckt die Menschen. Und jetzt wollen wir uns nochmal anschauen, was das jetzt konkret für uns Gläubige bedeutet. Wir wollen diese Verse nochmal auf uns anwenden. Also auch Christen müssen immer wieder ihre Hilflosigkeit erkennen, damit sie dann wirklich den Frieden in Gott suchen und finden. Not und Leid im Leben, was bewirkt das in uns? Da kommt irgendwie eine Not, ein Problem, das bewirkt meistens uns, dass wir sagen, wir müssen jetzt was machen. Wir müssen jetzt hier irgendwie den Karren aus dem Dreck ziehen. Man muss doch was machen können, oder? Und dann merken wir, aus eigener Kraft können wir eigentlich gar nichts tun. Wir merken unsere Hilflosigkeit umso mehr. Wie oft kommt bei unseren Bemühungen Luft raus? Heiße Luft, wie es hier beschrieben wird. Vers 8. Vers 18 meine ich. Ich meine, heute ist Muttertag. Ihr Mütter wisst, was das heißt, Wehen zu haben. Das ist so heftig. Das ist der ultimative Schmerz. Und warum kann man diesen Schmerz als Mutter durchstehen? Was gibt der Mutter die Kraft, dass diese Wehen, von denen hier Vers 18 geschrieben ist, durchzustehen? Nur eins, am Ende kommt das Baby raus. Am Ende ist die Freude da. Ich habe ein Ziel, ja? Da kommt ein neues Leben zur Welt. Das gibt dir die Kraft. Aber wie willst du diese Wehen durchstehen, wenn du weißt, am Ende kommt nur heiße Luft raus? Da kommt gar nichts. Da sind meinetwegen so viele Mühen vor dir. Und man fragt sich, wofür soll ich das auf mich nehmen, wenn am Ende nichts dabei herauskommt? Keine Frucht entsteht. In meinem Leben Ich kann mich mühen, wie ich will, ich kann mich abstrampeln, wie ich will. Es entsteht nichts Positives, keine Frucht. Ich sehe keine Veränderung. Wenn wir das erkennen, wenn wir diese Hilflosigkeit spüren, wenn wir unsere Unfruchtbarkeit erkennen, das ist so ernüchternd. Aber das kann so heilsam sein. Schaut mal, selbst Paulus ist es so ergangen. Paulus schreibt das an die Korinther. In seinem zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 8. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis. Dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Die waren fertig mit der Welt. Die wollten nur noch, dass es vorbei ist. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil. Wir kommen hier nicht durch. Und jetzt pass auf, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Hier, Vers 19, Kapitel 26. Aber deine Toten werden leben. Paulus schreibt, er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Nur Gott wird und Gott will dir helfen. Gerade in den Gerichten, gerade durch dieses Leid hindurch. Und wenn wir das erkennen, dann finden wir Frieden in Gott. Dann finden wir auch Mut. Also quasi, du weißt, dass du nicht durch diesen Tag kommst, durch das Leid, durch die Anfechtung. Du wirst es nicht schaffen. Du bist nüchtern und erkennst es. Aber dann siehst du, Gott wird mich durchtragen. Wird mich bewahren, er wird mich trösten, er wird mich retten in Ewigkeit. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin dieser Weinstock, ihr seid die Reben. Aber wisst ihr was? Ihr hängt doch an mir. Ich werde euch versorgen. Und diese Erkenntnis gibt dir dann den Mut und die Kraft, früh doch aufzustehen und durch diesen Tag zu gehen. Jesus hat auch alles, was ich an diesem Tag brauche, für mich vorbereitet. Schaut, wie Jesaja das sagt in Vers 12. Uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Was auch immer heute zu tun ist, das sind Werke, die Jesus schon für uns vorbereitet hat. Wenn wir das erkannt haben, dann können wir in diesen Tag gehen. Mein Leben ist in Gottes Hand und an der Hand von Jesus kann ich vorangehen. Vor 14 Tagen bei der Grußwortrunde zur Gemeindeeröffnung in Dresden, da hat so ein älterer Pastor, der Bernhard Ritter, stand dort und er hat alles Mögliche schon in seinem Leben erfahren. Er ist auch ein Seelsorger in vielen, vielen schwierigen Fällen gewesen. Er war auch in der Politik überall, er hat viel, viel erlebt. Und der Standort hat dann einen Satz gesagt, der selbst den Kindern sehr im Gedächtnis geblieben ist. Der hat gesagt, mit Jesus kannst du quer durch die Hölle gehen. Mit Jesus kannst du quer durch die Hölle gehen und dir wird nichts passieren. Deine Seele bleibt bewahrt. Kinder ist doch krass, oder? Also wir Christen haben unter den Auswirkungen von Sünde und Gericht in unserem Leben zu leiden. Gott schirmt uns nicht vor allem ab. Aber die tröstende Botschaft dieser Verse lautet, das Leid hat Sinn. Da kommt nicht am Ende einfach nur nichts raus. Heiße Luft. Wir erleben diese Wehen des Leids, aber Gott schenkt uns Frucht im Leben. Also kein Frieden, keine Ruhe durch die Abwesenheit von Schwierigkeiten. Das wünschen wir uns, ja? Ich möchte den Frieden durch die Abwesenheit von Schwierigkeiten. Gott sagt, nein, ich gebe dir Ruhe, ich gebe dir diesen Frieden inmitten deiner Nöte. Nicht Frieden um dich herum, manchmal schon, manchmal gibt uns Gott Zeiten zum Durchatmen, aber ganz oft nicht. Aber Gott sagt, ich will dir Frieden in deinem Herzen geben, mitten in großer Prüfung. Das ist dieser überirdische Frieden. Das ist dieser Weg, den Gott uns bahnt. Ja, Vers 7. Geradeaus bahnst du den Weg des Gerechten. Wir sehen den Weg nicht, aber wenn er uns diesen Frieden ins Herz gibt, dann bahnt er uns da durch. Auch auf dem Weg deiner Gerichte, Herr, harten wir auf dich. Auf deinen Namen und dein Gedenken war das Verlangen der Seele gerichtet. Ich wünsche dir, dass du dieses Gebet und diese Erfahrung in deiner Not machen kannst. Dass du wirklich siehst, Herr, betest, Herr, greife ein und dass du dann geduldig darauf warten kannst, dass du harren kannst. Und das ist ja das, was Paulus dann in diesem Römer 5, Kapitel 5 eben auch sagt. Das Kapitel beginnt mit der, wir haben jetzt Frieden in Gott. jubelt darüber. Aber dann geht es weiter. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Weil wir wissen, dass die Bedrängnisse standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Und die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist der Friede in unseren Herzen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn, und wieder die Grundlage, Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Wir sind kraftlos, wir sind hilflos, aber Christus ist da schon für uns gestorben, um uns zu erretten und Kraft zu geben. Der Friede Gottes, der über aller unserer Vernunft ist, der wird uns bewahren. Selbst durch die Gerichte, selbst durch den Tod. Und das führt uns jetzt zum letzten Punkt. Diese letzten Verse 19 bis 21, nach schon gerettet, noch angefochten, ewig bewahrt. Vers 19, aber deine Toten werden leben, auch mein Leichnam, sie werden auferstehen. Was für ermutigende Verse, was für klare Verse über die Auferstehung im Alten Testament. Aber auch herausfordernde Verse, denn das bedeutet eben, Leid, was wir in dieser Welt erleben, kann im Tod enden. Durch Verfolgung, durch Krankheit, durch Not, durch die Folgen der Sünde. Natürlich nicht nur in diesen ganz konkreten Fällen, wo wir merken, hier ist jemand jetzt von ganz schlimmem Leid betroffen, sondern auch allgemein wissen wir das. Wir unterliegen als Christen noch dem leiblichen Tod. Da sagen wir, ja, so what? Die Stadt wartet auf mich. Ja, wir unterliegen aber auch allem, was zu diesem Tod hinführt. Das Altwerden, die Krankheiten, die ganzen Leiden und Beschwerden. Das ist auch alles der Tod. Deshalb kann kein Mensch sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod. Wir haben alle Angst vor dem Tod. Der Sündesold ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Jesus hat diesen Tod besiegt. Er war der Erste, der auferstanden ist. Und das ist ein klares Zeichen für uns. Wir werden auch auferstehen. Wir werden an diesem Festmahl, welches Gott bereiten wird, teilnehmen. Vertröstung aufs Jenseits? Sind wir jetzt wieder hier an dem Punkt? Vertröstung aufs Jenseits? Ja, wir sind an diesem Punkt. Wir sind an einer Stelle, wo Gott uns deutlich macht, ich möchte, dass ihr euch auf den Himmel freut. Ich muss doch klar werden, dass ihr diesen Himmel nicht in dieser Welt finden könnt. Ja, es gibt schöne Dinge in dieser Welt. Ich gebe euch gute Gaben, die ihr genießen könnt. Ja, aber ihr werdet nicht den Himmel in dieser Welt finden. Begreift das. Hängt euch nicht an die Götzen und die Versprechung dieser Welt. Den Himmel, den werdet ihr nur bei Gott finden. Gott ist in diese Welt gekommen. Er hat selber diesen Fluch durch Christus auf sich genommen, um uns vom Fluch zu retten. Seitdem wissen wir, unser Leid macht Sinn. Es ist kein Ausdruck mehr von Gottes Zorn über unserem Leben. Das hilft uns, durch diese Welt hindurchzukommen. Aber was uns auch hilft, ist, dass wir diese Hoffnung sehen, dass wir diese Hoffnung festhalten. Auf uns wartet diese neue Erde, dieser neue Himmel ohne Fluch, ohne Leid, ohne Tränen. Im Kapitel vorher steht dieser Vers, Gott wird jede Träne abwischen. Gott will, dass wir uns auf den Himmel freuen. Der Teufel will dir den Himmel vermiesen, mit allem, was nur geht. Und sei es, dass du einfach sagst, dort wird es nur langweilig. Den ganzen Tag Halleluja rufen oder so. Gott will, dass du dich für den Himmel freust. Wachet auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubes, denn dein Tau ist ein Morgentau und die Erde wird die Toten wieder hergeben. Dieser Vers ist aber auch ein Trostwort für das Volk Gottes in dieser Welt, für die Kirche. Wie oft wird die Kirche verfolgt oder ist zerrissen und bedroht? Gemeinden entwickeln sich in einer liberalen Richtung. Ja, die Bibel spielt keine Rolle mehr. Irrlehren machen sich breit. Immer mehr gehen oder fast automatisch jede Kirche irgendwann versucht quasi Kirche zu sein aus eigener Kraft. Durch menschliche Weisheit. Ich habe in dieser Woche im Radio gehört, wie viele, viele Dorfkirchen eben nicht mehr gebraucht werden, weil kein Pfarrer da, keine Gottesdienste. Was machen wir mit diesen ganzen Kirchen in Norddeutschland? Ja, das sind doch Orte, wo man Menschen sich treffen können. Lasst uns daraus Veranstaltungsräume machen. Und jetzt kann man von Escape Room bis zum
Chorkonzert oder so, kann man alles in der Kirche erleben. Ja, ich meine, ich finde es sinnvoll, diese Gebäude zu nutzen, keine Frage. Aber je mehr die Kirchen versuchen, Menschen zu erreichen, durch anstrengende Wehen, ja, wir müssen doch wieder Neugeborene hervorbringen, wir müssen doch eine neue Generation schaffen. Wie machen sie das? Indem wir noch mehr werden wie die Welt. Wir müssen so sein, wie die Leute das wollen, wie die Leute das erwarten, wie die Welt ist, wie der Zeitgeist ist. Dann werden sie schon kommen, desto leerer werden die Kirchen. Es ist gerade Katholikentag, betrifft die katholische Kirche ja genauso, ne? Da gibt es eine große Anzahl von Bischöfen, die sagen, wir müssen endlich viele neue Dinge einsetzen, homosexuellen Segnungen, Frauen müssen endlich in die kirchlichen Ämter und so weiter und so fort. Ein paar sind dagegen. Wisst ihr, welche dagegen sind? Die Bischöfe aus den Gegenden, wo so richtig die Kirchen noch voll sind. Die sagen, das bringt nichts, das wird die Kirchen weiter leeren. Und wir wollen keine leeren Kirchen. Also dieser Weg, den die Kirche immer wieder voller Anstrengung geht, wir müssen doch irgendwie die Kirchen wieder füllen. Erinnert mich an diese Verse hier, 18 und 19. Diese Geburtswehen, wo nur Luft rauskommt. Aber wenn wir diesen Vers 19 dann sehen, merken wir, auch wenn die Kirchen immer wieder aussterben, zugrunde gehen, ihre Türen schließen müssen, Jesus wird seine Kirche erneuern. Wenn sie im Staub liegt, richtet er sie wieder auf. Und Gott ist da nicht abhängig von ehrwürdigen Kirchgebäuden oder von irgendwelchen schön kirchlichen Traditionen oder von Ausbildungsstätten, irgendwelchen Fakultäten oder sonst was. Er braucht das alles nicht. Ich meine, ich freue mich auch, wenn wir wieder eine schöne Dorfkirche gehen können, um Gottesdienst zu feiern. Vielleicht kommt das irgendwann, aber Gott braucht das nicht. Wenn er sein Tau aufs Land gibt, selbst im dürren Land wird wieder Leben entstehen. Was für eine Ermutigung für uns, Gott zu dienen, Gemeinde zu bauen, auch in unserem Land hier, wo wir sagen, was macht das noch Sinn hier? Das sind doch nur Geburtswehen, wo am Ende nichts rauskommt. Nein, es ist eine Ermutigung, es wird was rauskommen. Gott will Erneuerung schenken. Auch in Zeiten der Gerichte. Und hier ist dann dieser vorletzte Vers für uns hilfreich und tröstlich. Vers 20. So geh nun hin, mein Volk, in deine Kammern und schließe die Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergegangen ist. Gott sagt, ich werde dich bewahren vor meinem Zorn. Gottes Volk trifft Leid, aber nie der Zorn Gottes, denn den hat Jesus auf sich genommen. So wie damals Noah und seine Familie in die Arche gehen durfte und sie wurden dann vor diesem Weltgericht der Sintflut bewahrt in dieser Kammer, so dürfen wir jetzt auch in eine Kammer gehen und Schutz finden vor Gottes Zorn. Wo ist diese Kammer? Wer ist diese Kammer? Jesus. Jesus ist die Kammer, wo wir Zuflucht finden. Selbst im letzten Gericht, selbst wenn das letzte Gericht kommt, werden wir dort Zuflucht finden. Dieses letzte Gericht, was im letzten Vers und dann im Kapitel 27 nochmal beschrieben wird. Und deshalb können wir beten, zum Beispiel mit Psalm 32, Vers 6. Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, die Gerichte Gottes, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Amen.